In dieser Folge des Podcasts habe ich mich selbst gefragt, was macht die Kunst? Einerseits im Rückblick auf das Jahr 2024, aber auch natürlich als Ausblick, was ist nächstes Jahr alles los? Einige der Themen, die jetzt im Folgenden angeschnitten werden, werden wir dann nächstes Jahr mit einzelnen Podcasts beleuchten. Und ich freue mich auf ein weiteres Jahr zusammen mit unserem Partner Volkswagen. Ein riesiges Thema, sowohl in den Museen als auch im Kunstmarkt, war Caspar David Friedrich. Zum 250. Geburtstag des Romantikers haben gleich drei große Museen diesem Künstler wirklich sehr bedeutende Ausstellungen gewidmet. Angefangen in der Hamburger Kunsthalle, dann in der Alten Nationalgalerie in Berlin und schließlich im Albertinum und im Kupferstichkabinett in Dresden. Jetzt wird auch im Jahr 2025 eine bedeutende Ausstellung im Metropolitan Museum in New York stattfinden. Ich hatte mich im Vorfeld mit Florian Illies getroffen, der fantastisch erzählt hat über den Künstler. Er kennt ihn sehr gut, denn er hat ein Buch geschrieben, was ich verschlungen habe, über Caspar David Friedrich, Zauber der Stille. Und wer es noch nicht gelesen hat, dem kann ich es nur dringend ans Herz legen.
Die Rolle, die Friedrich jetzt plötzlich hat, ist, dass er in seiner Pionierrolle für den Klimaschutz gesehen wird, in seinem Blick auf die Natur. Da ist etwas, was auch wieder magisch ist eigentlich. Also er sieht die Natur eigentlich bereits als was Gefährdetes, obwohl das Zeitalter der Industrialisierung überhaupt noch nicht begonnen hat. Das ist ja völlig paradox. Also das ist, wenn wir auf diese Landschaften oder diese Welt schauen, 1810, 1820, ist es aus heutiger Sicht die pure Idylle. Aber Friedrich sieht merkwürdigerweise schon, wie kostbar das ist, wie gefährdet das ist. Und deswegen seinen Blick so ernsthaft, so zugewandt, fast zärtlich auf die Natur. Und das ist ein Blick, der uns natürlich sehr verloren gegangen ist und der sehr erstrebenswert ist, da wieder hinzukommen. Und deswegen Friedrich, ein gottesfürchtiger Mensch, der die Schöpfung liebt, der die Natur verehrt, der verschmelzen will mit der Natur, der sagt, die glücklichste Woche seines Lebens war die, wo er einmal eine Woche im Wald verbracht hat, in Nähe von Dresden, im Ottewalder Grund, der so verwachsen war mit der Natur. Der malt Bilder, die immer Erfindungen sind. Und das ist eben etwas, je mehr geforscht wurde über die Jahrzehnte, weiß man heute, dass es eigentlich keine Landschaft gibt, die so ist, wie er sie in seiner Malerei darstellt. Die Fremdenverkehrsämter sind so unglücklich, weil sie können nirgendwo ein Schild hinstellen. Hier hat Friedrich den Wanderer über dem Nebelmeer gemalt. Oder hier hat Friedrich Kreidefelsen auf Rügen gemalt. Hier hat Friedrich diese Riesengebirgslandschaft gemalt. Er nimmt diese Teile aus seinem akribischen Naturstudium und setzt sie zusammen fast wie ein, mindestens wie ein Collagist, aber eigentlich auch wie ein Konzeptkünstler. Und das hat mich eigentlich auch gefreut bei dem Schreiben, dass ich auf immer neue Widersprüche gestoßen bin. Also, dass dieser seltsame, menschenscheue Kautz zum Beispiel ein unglaublich witziger Mensch war. Also, er konnte so lustige Briefe schreiben und dass er ein sehr guter Maler war, wissen wir, aber er war offenbar noch erfolgreicher als Kanarienvögelzüchter. Er berichtet immer wieder, dass er 8 kleine Vögel jetzt wieder gezogen hat, was eigentlich ich habe mich dann informiert, selbst bei Kanarienvögeln so gut wie nie vor. Bei meinen Recherchen hat mich am meisten überrascht, wie humorvoll er ist, wie lustig er ist. Und das hat mich darin bestärkt, auch selbst ein humorvolles und lustiges Buch über Friedrich zu schreiben, weil ich einfach dachte, ja, der ist schon ein Kauz, der ist ein Pommer, der kommt von der Küste. Aber das ist schon alles sehr lustig. Also er hat das eigentlich auch schon so eine Selbstironie gehabt, also weil er ja so oft Bilder mit dem Mond malte, dann sagt er irgendwann mal zu jemandem, alle anderen Menschen hoffen ja darauf, in den Himmel zu kommen. Ich glaube, ich komme nur auf den Mond. Das finde ich, das ist fast so eine ironische und distanzierten Blick auf sich selbst und seine Malerei. Das würde man alles gar nicht denken bei dem, was wir heute als Klischee von Romantik so begreifen.
Das Spazierengehen, das Wandern hat für Caspar David Friedrich wie wir jetzt gerade gehört haben, eine große Rolle gespielt. Ich habe mich amüsiert, wir haben ein Dresden-Heft mit der Weltkunst gemacht und da gab es auch Tipps für Wanderungen auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Und dort habe ich gelesen, dass er tatsächlich selbst gesagt hat, das Fahren mit der Kutsche wäre für ihn viel zu schnell und er geht am liebsten zu Fuß. Also diese Langsamkeit beim Wandern und dieses Aufnehmen der Natur, das hat er sehr, sehr ernst genommen in seinem Leben. Interessanterweise ist ja viel von seiner Malerei komponiert. Das heißt, man sieht Felsen oder Ausblicke auf Wälder, die es so direkt in der Natur gar nicht gegeben hat. Er hat Einzelteile skizziert, aber dann in seinen Gemälden im Atelier zusammengesetzt. In seinen Skizzenbüchern sieht man natürlich die konkrete Natur, wie er sie auf seinen Wanderungen erfahren hat. Da gab es im Jahr 2024 ein ganz besonderes Werk, was versteigert wurde, das sogenannte Karlsruher Skizzenbuch bei Griesebach in Berlin. Das kleine Skizzenbuch hat übrigens 2,3 Millionen Euro gekostet. Dort griff das Kulturgutschutzgesetz, es darf also Deutschland nicht verlassen, darf nicht ins Ausland verkauft werden. Und jetzt haben sich schließlich drei Institutionen zusammengefunden, die dieses Skizzenbuch zusammen gekauft haben, mit Hilfe der Siemens Kunststiftung unter anderem. Und zwar ist das Karlsruher Skizzenbuch jetzt im Besitz von Dresden, Weimar und Berlin. Es war auch in Dresden schon in der Ausstellung zu sehen und ist so für die Nation gerettet. Wer noch tiefer in die Geschichte reisen möchte, der ist im Moment in Stuttgart gut aufgehoben. Dort findet an der Staatsgalerie eine Ausstellung zur Frührenaissance in Venedig statt mit Carpaccio und Bellini. Gezeigt wird dort unter anderem eine Leihgabe aus der National Gallery in Washington, die mich besonders bezaubert. Es ist ein Bild der lesenden Maria von Vittore Carpaccio vom Anfang des 16. Jahrhunderts und man sieht dort eigentlich einer jungen Frau über die Schulter. Sie hat so gar nichts unbedingt Heiliges an sich, sondern es ist eine junge Frau im roten Gewand, die auf einer Mauer sitzt und ein Buch in der Hand hat. Im Hintergrund zarte blaue Landschaft mit Wasser und Bergen und dem Himmel mit kleinen Wölkchen. Man sieht also, dass in der Renaissance wirklich die Natur genau beobachtet wird. Und diese junge Frau mit ihrem Buch, die eigentlich so ja fast zeitgenössisch aussieht, lesende Person in der Landschaft, die ist aber auch ein Zeichen für einen großen Umbruch, der zu dieser Zeit stattgefunden hat. Und dazu kann wunderbar Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, etwas sagen.
Die Werkstatt der Bellinis, Giovanni und Gentile Bellini, das geht über mehrere Generationen, sind ein ganz wichtiger Ort für die venezianische Kunst. Die venezianische Malerei ohne die Bellinis und ihren Schwager Mantegna ist nicht zu denken. Sie ist sozusagen die Wiege der venezianischen Malerei. Und Carpaccio ist als Schüler in der Werkstatt Bellinis nachgewiesen, wird bald seine eigene Werkstatt gründen und in Konkurrenz mit den Bellinis in Venedig in diesen Jahren agieren. Und Carpaccio gilt sozusagen als der besonders Erzählerische. Er ist von seinen Zeitgenossen derjenige, der dann in der dritten Bellini-Generation durchaus auf Augenhöhe mit dieser weltberühmten Werkstatt schon agiert, weil seine detailfreudige Art, wirklich in unseren Augen ja schon fast kinematografische Geschichten zu erzählen, ganze Bilderzyklen eben auch zu schaffen, die dann in jeder Geschichte mehrere Szenen komprimieren und für den damaligen Menschen absolut nachvollziehbar und lesbare Geschichten zu erzählen. Das hat die Menschen unglaublich fasziniert. Ich finde es spannend. Heutzutage ist Carpaccio eine Vorspeise und Bellini ein Aperitif. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, dass diese beiden Namen die Namen von Künstlern sind, die in frühen 20. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Und was ist es für eine Zeit in Venedig im 15. Jahrhundert? Was stellen all diese Künstler dar? Das ist eine Zeit des religiösen Auseinandersetzens, des persönlichen sich Auseinandersetzens. Selbst wenn man katholisch bleibt, ist natürlich die Formel von Martin Luther, dass jeder gute Christenmensch die Bibel für sich selbst lesen muss und Christus für sich selbst dadurch erst erlangen kann. Und da einfach natürlich auch lesen können muss. Das ist eine Zeit, die sich in Venedig sofort niederschlägt. Die ersten großen europaweit agierenden Druckereien werden mit dem neuen, aus Deutschland von Gutenberg erfundenen Medium in Venedig gegründet und bringen die Literatur in die ganze Welt. Und es sind eben jetzt auch Frauen, die lesen. Es sind eben nicht nur eine privilegierte kleine Schicht von Mönchen oder universitär Gelehrten, sondern es sollen alle lesen und schreiben können. Und wir sehen auf diesen Bildern aus Venedig im 15. Jahrhundert jetzt wirklich auch als Vorbild für die Frauen einen neuen Typus der Madonna. Die Madonna als kontemplativ in ein Buch versunkene Person. Eine Frau, die liest, gerne auch in einer Rückenansicht. Eine Frau, die damit natürlich zur Identifikation einlädt. Wenn ich jemanden vom Rücken her sehe, bin ich ja eingeladen, mich mit ihm zu identifizieren, mit ihr in den gleichen Raum oder die gleiche Natur zu sehen und ihr über die Schulter zu schauen, um zu sehen, was liest sie denn gerade? Und mich vielleicht in die gleiche Lektüre zu vertiefen. Und diese Kontemplation, um die es geht, diese Anleitung auch, wie die Frauen auch als wichtige Lehrerinnen für die Kinder und nachfolgenden Generationen in der Auseinandersetzung mit dem Buch und damit natürlich auch mit dem Glauben an Bedeutung gewinnen und an Selbstbewusstsein gewinnen, das wird ganz wunderbar in der Malerei der Venezianer im 15. Jahrhundert gezeigt.
Die Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart läuft noch bis zum 2. März. Wenn ich nochmal zurückdenke an das Bild der lesenden Maria, die so sehr zeitgenössisch aussieht, dann ist das eigentlich eine gute Überleitung für eine andere Ausstellung, die noch bis Anfang März läuft, und zwar zur neuen Sachlichkeit in der Mannheimer Kunsthalle. Denn dort sind auch lesende Frauen dargestellt, auch mit diesen präzisen Konturen, wie es bei Carpaccio in der Frührenaissance der Fall ist, aber jetzt in einem anderen Jahrhundert, nämlich zum Jubiläum der neuen Sachlichkeit. 2025 ist nämlich das große Jahrhundertjubiläum. Vor genau 100 Jahren hat in Mannheim an der Kunsthalle die erste Ausstellung stattgefunden, die den Namen Neue Sachlichkeit trug. Ein Ausstellungsname, die diesem Phänomen erst seinen Namen gegeben hat. Was in dieser Zeit alles passiert ist, darüber kann die Kuratorin Inge Herold berichten.
Ohne die Kunsthalle Mannheim gäbe es den Begriff neue Sachlichkeit nicht. 1925 hat Gustav Friedrich Hartlaub hier mit dieser Ausstellung diesen Epochenbegriff geprägt und der hat sich ja tatsächlich bis in unsere Zeit gehalten. Er beschrieb damit weniger einen einheitlichen Stil, sondern einen Zeitgeist, ein Epochenphänomen, eine Rückkehr zur Ordnung, eine Sehnsucht nach Klarheit und Strukturen, die zu begreifen ist als Ergebnis des Ersten Weltkrieges. Und da war der Wunsch sehr groß, wieder zu einer realistischen, klar fassbaren, objektiven, coolen Formensprache zurückzukommen. Die großen Themen der Zeit sind natürlich erstmal die Bewältigung des Erlebnisses des Krieges. Die Straßen, die Städte waren bevölkert von Kriegsversehrten. Es sind ganz viele Männer im Krieg umgekommen. Das heißt, die Rolle der Frau wurde auch neu bewertet. Sie bekam ganz neue Möglichkeiten durch das Wahlrecht beispielsweise, durch Zugänge an Kunstakademien. Es wurden neue Berufe möglich für Frauen. Tatsächlich gab es aber gleichzeitig wirtschaftliche Sorgen und Nöte. Arbeitslosigkeit war sehr hoch. Es war eine kurze Phase der goldenen 20er, wo wirklich sich alles explosiv entwickelte und eine Erneuerung spürbar war. Die fand aber dann auch bald wieder ihr Ende. Also es gab sehr viele Probleme zu bewältigen. Gleichzeitig aber auch enormer technischer Fortschritt. Also wir wissen, 1923 ging ja der erste Radiosender an die Welt. Das heißt, Kommunikation spielte eine sehr große Rolle. Die Medien erfuhren großen Aufschwung, Zeitungen, Kommunikation spielte eine große Rolle. Mobilität spielte eine Rolle. All diese Dinge ermöglichten es den Menschen, ganz anders zu leben und ihr Dasein quasi zu gestalten.
Ein besonderes Augenmerk der Ausstellung liegt jetzt 2025 auch auf den Frauen. Und zwar nicht nur auf dem Bild der Frau, sondern auch auf den Künstlerinnen, die 1925 noch nicht dabei waren.
In der historischen Ausstellung waren tatsächlich nur 32 Künstler zu sehen. Ich sage extra Künstler, weil es war keine einzige Künstlerin dabei. Das korrigieren wir jetzt auch, denn es gab durchaus Künstlerinnen, die in neusachlicher Manier oder Stil oder Inhalt gemalt haben. Es sind hier die großen Namen, die waren auch 1925 schon vertreten, wie Max Beckmann, George Grosz oder Otto Dix. Aber es gab damals Namen, die heute in Vergessenheit geraten sind. Und Hartlaub hat damals auch wichtige Namen weggelassen oder nicht wahrnehmen können oder wollen, wie Christian Schad beispielsweise oder Franz Radziwill. Das heißt, wir erweitern jetzt das Spektrum um viele, viele Künstlerinnen und Künstler und kommen auf über 130 Vertreterinnen und Vertreter, weil natürlich auch die Forschung der letzten Jahre vieles zutage gefördert hat, viele Neuentdeckungen ermöglicht hat. Es ist eine große Phase der Emanzipation und der Freiheit für Frauen, wobei man nicht vergessen darf, es ist nur für einen Teil der Frauen. Wir zeigen ja auch Bilder, wo es tatsächlich noch um traditionelle Rollen geht. Viele Frauen waren tatsächlich an den Haushalt zu Hause, an die Kindererziehung gebunden, aber es gab viele neue Berufe, vor allen Dingen in den neuen Medien, in der Modebranche. Das waren ganz große Möglichkeiten und die Frau eroberte sich auch den öffentlichen Raum. Sie konnte allein in Cafés gehen, in Restaurants gehen, sie konnte rauchen in der Öffentlichkeit. Sie trug die Haare kurz, war modisch gekleidet. Also es war auch so sehr viel im Äußeren feststellbar, dass die Frauen eine ungeheure Befreiung erlebt haben.
Spannend an der Ausstellung in Mannheim ist auch, dass dort richtig weite Bögen gespannt werden, die auch außerhalb von Deutschland stattfinden. Zum Beispiel Alexander Karnold und Georgia O'Keeffe in einen Zusammenhang zu bringen, das öffnet einem die Augen für diese globalen Phänomene. Auch Edward Hopper kommt in der Ausstellung zur neuen Sachlichkeit vor. Das hat Inge Herold ganz toll integriert. Eine der Künstlerinnen, die jetzt in Mannheim zu entdecken sind, ist Ilona Singer. Sie war 1905 in Budapest geboren, hat aber in Berlin gelebt und hat in fantastisch präziser fotografischer Manier zum Beispiel Stillleben gemalt. Ein trauriges Schicksal, sie war Jüdin, sie wurde deportiert, sie wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Umso wichtiger ist es, dass Künstlerinnen wie sie jetzt wieder beachtet werden, gezeigt werden und auch der Kunstmarkt interessiert sich für sie. Vor gar nicht langer Zeit kam eine Leinwand von ihr, ein Stillleben mit Kakteen aus dem Jahr 1929 im Auktionshaus Karl und Faber in München zum Aufruf. Geschätzt auf 10.000 bis 20.000 Euro wurde es schließlich für mehr als 200.000 Euro verkauft. Und es ist zwar immer etwas absurd, wenn ein Werk mit einer Zahl so in Zusammenhang steht. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn Künstlerinnen und Künstler Anerkennung finden, auch auf dem Kunstmarkt. Und das ist ein guter Preis für eine fantastische Künstlerin, die sicher jetzt auch noch weiter Beachtung finden wird. Jetzt haben wir mit verschiedenen Ausstellungen Reisen in die Vergangenheit gemacht, aber wir können auch in die Zukunft, und zwar mit einer Rakete. Ich habe im vergangenen Jahr den argentinischen Künstler Leandro Ehrlich getroffen, der wirklich eine sehr beeindruckende Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg hat. Sie läuft noch bis 13. Juli. Dort, das ist wirklich verrückt, eine Mondlandschaft. Man verliert quasi das eigene Gewicht, weil man schwerelos in einer Rakete sich sieht. Man kann in den Mond hineingehen und ist im Universum mit einer immersiven Sternenlandschaft. Es ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Und für mich war auch die Begegnung mit dem Künstler Leandro Ehrlich sehr inspirierend, der sehr interessante und kluge und empfindsame Gedanken geäußert hat. Nicht nur zur Kunst, sondern auch zur Gesellschaft. Die Verschiebung der Perspektiven, die man in der Ausstellung erlebt, sind nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern es ist wirklich etwas, was er auch im übertragenen Sinn auf die ganze Menschheit anwendet, wie mir im Gespräch mit ihm klar geworden ist.
I like to believe in a society that we are able to become better by being critical. Not just optimistic about things that are going to get better. Things are not going to get better by itself. And things are going to get better through the process of working on it. For 2025, I hope the world gets better, and we reach peace, we find a way to learn something. I hope the society as a global entity, not beyond culture. I think that I hope we manage to create links and bridges and establish an understanding that allowed us to be more intelligent. Is so stupid, it's so cavernicola, what's going on. It's unbelievable, the lack of understanding between people with, you know, in combination with the all these technological amazing things that we created, tools for communication and that would allow us to reach others and to communicate better. So I hope we managed to build a better future. I hope we managed to solve issues that are here on Earth that requires to be solved. And we can solve them. It's just and I hope little by little we manage the way to lead to new solutions. And I am optimistic about it. I just think that we need to create strategies. I think that for any artist and for an artist is very important to find a way to create interest in what we do. And I believe that the interest has to come from the work, and we cannot, you know, sit the audience in a chair and explain them how important it is for us what we do and go through, you know, a lining up concepts. I think there are other times. Despite art, everything to me, it seems very functional.
Im neuen Jahr werden einige neue Museen eröffnet oder wieder eröffnet. Und da möchte ich einfach ein paar nennen, auf die ich mich besonders freue. Die Frick Collection in New York wird im April wieder eröffnet, nach einem Umbau von Annabel Seldorf. Darauf freue ich mich sehr, denn Henry Clay Frick, der im vergangenen Jahrhundert eine unfassbar tolle Sammlung angelegt hat mit Werken von Tizian, von Rembrandt, von Boucher und diese in einer tollen Villa mitten in Manhattan mit dieser Kunst gelebt hat, das wird jetzt neu eröffnet, ein neues Stockwerk wird eröffnet, Boucher wird wieder installiert, wo er zu Lebzeiten von Frick tatsächlich gehangen hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird im April der Fall sein. Es gibt aber auch ganz neue Museen. Zum Beispiel im portugiesischen Sintra wird jetzt im Februar ein Keramikmuseum eröffnet, das die Sammlung des brasilianischen Sammlers Albuquerque zeigt, der sich vor allem auf chinesisches Porzellan appreziert hat. Dann findet auch noch Anfang des Jahres eine Neueröffnung in Prag statt. Dort wird dem Jugendstilkünstler Alphonse Mucha ein ganzes Museum gewidmet. Und es gibt einen spannenden Neubau in einem Altbau in Paris, direkt neben dem Louvre. Ich war schon drin, als er noch im Rohbau war, von Jean Nouvel, nämlich das neue Quartier der Fondation Cartier. Direkt in dem Gebäude, in dem früher der Louvre des Antiquaires sich befunden hat, wird jetzt mit beweglichen Stockwerken, sowas habe ich noch nie gesehen, ganze riesige Räume, deren Böden sich verschieben lassen, nach oben und unten, je nach Ausstellung, dort wird wahrscheinlich vor allem zeitgenössische Kunst zu sehen sein, je nach Größe, je nach Bedarf können dort die Böden verschwinden oder in der Größe angepasst werden, in der Höhe der Räume. Vielleicht waren Sie schon in Warschau im Museum für moderne Kunst, das gerade eröffnet hat. Bis jetzt war es fast leer zu sehen. Anfang des Jahres wird dort auch die Kunst Einzug halten. Und es wird ein neues Fotomuseum in Rotterdam geben, ab Mai. Es wird ein neues Museum im norwegischen Trondheim geben, das im Februar eröffnet, mit der Sammlung Monika und Ole Reitan in einem Jugendstil Gebäude der Post wird bald Ugo Rondinone, Louise Bourgeois und viel anderes von zeitgenössischen Künstlern zu sehen sein. Gerne möchte ich auch noch einen kleinen Überblick über die Ausstellungen geben, die mich besonders interessieren im neuen Jahr. Anselm Kiefer wird 80 am 8. März und er wird gleich zwei Ausstellungen in Amsterdam haben. Einmal im Stedelijk Museum, Sag mir, wo die Blumen sind, aber auch im Van Gogh Museum. Und das finde ich eine tolle Vorstellung, dass seine Werke, erarbeitet mit Stroh, im Dialog mit Werken von Van Gogh stehen werden, der ja bekanntlich gerne Weizenfelder gemalt hat. Und allein diese haptische Qualität von Stroh und Weizenfeld, ich finde das eine tolle Vorstellung und kann mir vorstellen, dass es ein sehr inspirierender Dialog wird. Dann gibt es jetzt schon ab Ende Januar eine Ausstellung, die mich interessiert, in Berlin in der Gemäldegalerie. Und zwar werden dort Werke aus Odessa zu Gast sein. Malerei des 16. bis 19. Jahrhunderts. Die Werke sind sozusagen auch geflohen aus Odessa und werden jetzt hier gezeigt, um ja auch ein Zeichen der Hoffnung zu geben für die Ukraine. In Stuttgart wird 100 Jahre Kunstmuseum gefeiert ab März. In Dresden im Albertinum wird eine Ausstellung von Wolfgang Tillmanns stattfinden. Übrigens auch im Centre Pompidou in Paris. Die letzte Ausstellung vor der Schließung dieses riesigen Museums gilt auch Wolfgang Tillmanns. Da ich selber eine Mama bin, freue ich mich auf diese Ausstellung in Düsseldorf. Mama von Maria bis Beyoncé. Es ist immer interessant, so einen Filter für die Kunstgeschichte zu haben und Werke auf einmal mit einem bestimmten Blick zu betrachten. Und der Blick Mutterschaft ist auf jeden Fall ja ein Filter, der alle Menschen interessiert, weil wir alle eine Mutter haben oder hatten. In Wiesbaden im neuen Museum Reinhard Ernst, das wie ein riesiger weißer Zuckerwürfel mitten in der Stadt steht, wird es im März eine Ausstellung zu Helen Frankenthaler geben, die mich sehr interessiert, weil diese amerikanische Malerin so eine Wucht hat mit dem Pinsel und so in einer Männerwelt sich behauptet hat, dass ich immer wieder erstaunt bin. Darauf freue ich mich sehr. Japanische Farbholzschnitte gibt es ab Ende März in der Staatsbibliothek München. Und das ist auch ein Thema, übrigens werden wir das auch in der Weltkunst behandeln, das faszinierend ist. Jeder kennt Hokusai und Hiroshige, aber es gibt auch Anfang des 20. Jahrhunderts ganz tolle japanische Holzschnittkünstler, die wirklich einfach bezaubernd sind und die man gar nicht auf dem Schirm hat. Bald schon. Wir werden in der Weltkunst übrigens auch ein ganzes Sammlerseminar dazu bieten, weil ich es toll finde, wenn es noch Sammelgebiete gibt, bei denen man schon für ein paar hundert Euro einsteigen kann oder sogar vielleicht sogar weniger. Nach oben sind den Preisen aber auch keine Grenzen gesetzt. Also die teuersten Werke werden jetzt auf diesem Feld mit Millionen bezahlt. Aber man kann eben auch schon für 100 oder 200 Euro etwas finden. In der Hamburger Kunsthalle findet ab Juni die Ausstellung statt Rendezvous der Träume, Surrealismus und deutsche Romantik. Auch zwei Stilrichtungen, die sicher sehr, sehr interessant im Dialog sein werden. Und dann die große Blockbuster-Ausstellung für die Liebhaber alter Meister, Fra Angelico im Palazzo Strozzi ab Ende September in Florenz. Fra Angelico als Künstler der Frührenaissance hat es ja geschafft, die zartesten Engel und die zartesten Heiligen überhaupt auf seinen Fresken und Gemälden festzuhalten. Von einer Unschuld, die wirklich, wirklich rührend ist. Apropos alte Meister, es gab ja auch alte Meisterinnen. Das Kunsthistorische Museum in Wien widmet eine Ausstellung der Künstlerin Michaelina Vautier, die auch gerade erst entdeckt wird und noch kein überaus großes Œuvre hat, aber im Kunstmarkt tauchen auch immer mal wieder Werke von ihr auf und so wird das Œuvre immer größer und man kann sich ein immer genaueres Bild von dieser interessanten Künstlerin bilden. Das Victoria and Albert Museum in London widmet sich mit einer Schau Marie Antoinette, und zwar als sozusagen Queen of Style mit ihrem Schmuck, ihrer Garderobe, ihren Möbeln, dem Stil, den sie geprägt hat, kurz vor der Revolution. Auch das interessiert mich brennend. Und dann gibt es noch vieles anderes dann gegen Ende des Jahres, von William Kentridge im Museum Folkwang in Essen über eine Ausstellung im Deutschen Ledermuseum in Offenbach, die der Tasche gewidmet ist. Yayoi Kusama wird Ende des Jahres in der Fondation Bayerler gezeigt und das wird sicher ein Traum an Ausstellung. Ich bin auch neugierig auf die auf das Einhorn, dem eine Ausstellung über die Epochen hinweg im Museum Barberini in Potsdam gewidmet wird. Anni Albers im Zentrum Paul Klee in Bern und Max Beckmann Grafik im Städel Museum in Frankfurt. Bis hin, die Ausstellung findet erst ab Dezember des nächsten Jahres statt, Hans Ticher in der Kunsthalle Rostock. Diesen Künstler habe ich auch mal getroffen und war einfach begeistert von ihm als Mensch, aber auch von seiner Malerei natürlich in der DDR als der Pop-Art-Künstler. Nicht gefeiert, sondern versteckt, aber sehr geschätzt und sehr mutig, wie er die Politik mit seinen Werken unter die Lupe genommen hat. Mit den Engeln von Fra Angelico im Kopf entlasse ich Sie jetzt mit den allerbesten Wünschen ins neue Jahr. Und freue mich, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder reinhören, wenn ich die Frage stelle, was macht die Kunst?
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Ich würde gerne die Künstlerin Giovanna Garzoni kennenlernen, die zum Beispiel für die Medici gearbeitet hat, und würde mich gerne zu ihr setzen, wenn sie ihre kleinen Miniaturen aufs Pergament bringt.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Meine Augen.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Ich wäre gerne ein Luchs, weil Luchse haben besonders scharfe Augen.
Welches Spiel spielst du gerne?
Ich spiele leidenschaftlich gerne Scrabble.
Hast du eine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe heute rostrot.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Nein, ich habe keinen wiederkehrenden Traum.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würdest du gerne mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst machen?
Diese Frage, die ich immer meinen Gästen im Podcast stelle, stelle ich mir natürlich jeden Tag. Das Gute ist, wir können wirklich 14 Ausgaben im Jahr machen.
Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
Bei dieser Frage fällt mir meine Großmutter ein, die immer gesagt hat, lieber eine volle Schüssel als nur ein bisschen. Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird unterstützt von Volkswagen Group Culture, wie auch die Family Sundays am Hamburger Bahnhof, bei denen Sie und Ihre Kinder, Neffen, Nichten, Enkelkinder jeden Sonntag ein umfangreiches Programm an Workshops und speziellen Führungen für die ganze Familie erwartet und dank Volkswagen Group Culture ermäßigte Eintrittspreise.